Die heutige Folge von Holstein 1:1 wird euch präsentiert vom ADAC Schleswig-Holstein. Schickt eure Autoversicherung vom Platz, wechselt die vom ADAC ein und sichert euch schon heute die Prämie für 2024. Denn der ADAC kann mehr als nur Pannenhilfe. Weitere Infos findet ihr in den Shownotes.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein Kiel wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten. An meiner Seite, beziehungsweise mir gegenüber, wie immer, Holstein-Experte Andreas Geidel, Opa.
Moin, Niklas.
Grüße dich. Ja. Endlich mal nach einem Sieg wieder.
Ach, was für ein hier. Belebendes,
oder
erhebendes, belebendes, ja. Und was weiß ich für ein Gefühl.
Ja, ich finde auch. Es ist, man hat gleich eine ganz andere Basis, auf der man hier schnacken kann, ne? Muss man wirklich sagen. Auswärtssieg in Rostock, ganz wichtiger dazu. Rostock nach wie vor auf einem Abstiegsplatz, Holstein, da muss man tatsächlich sagen, wenn man dann nach dem Spiel auf die Tabelle guckt, reibt man sich immer ein bisschen verwundert die Augen nach den ganzen letzten Wochen. Platz 8, mittlerweile 37 Punkte. War das ein vorzeitiger Schritt? Also ein Schritt war es, aber war es schon vielleicht der vorzeitige Klassenerhalt für Holstein?
Wir hatten ja vor 2 Wochen, glaube ich, oder sowas von 4-Punkte-Spielen gesprochen gegen Rostock und jetzt am kommenden Samstag gegen Nürnberg. Ich muss das mal erhöhen. Also Sieg in Rostock war unzweifelhaft ein 6-Punkte-Spiel und damit ein Meilenstein, sage ich mal, auf dem Weg zum vorzeitig gesicherten endgültigen Klassenerhalt. Und das steht über allem.
Das stimmt, das steht über allem, steht auch über einer phasenweise schwachen Leistung, muss man sagen, fußballerisch. Im Prinzip kann man es vielleicht ein bisschen reduzieren auf irgendwie so rund 5 Minuten, ne, die Holstein wirklich Zugriff hatte und da ja auch dann, muss man sagen, wirklich gezeigt hat, wir haben es die letzten Wochen ja auch thematisiert, wovor die gegnerischen Trainer immer waren. Ne? Also da hat Holstein das mal auf den Platz gebracht, hat Rostock da auseinandergespielt. Ganz, ganz bezeichnend fand ich, wenn man sich das Spiel bei Sky angeguckt hat, nach dem Tor von Rehse nach dem 1:1 wurde auf Trainer Marcel Rapp da gezoomt an der Seitenlinie und man konnte ganz deutlich von seinen Lippen ablesen, dass er mit viel Emotion rausschrie, endlich mal, ey. Das war genau das Gefühl, was ich einstellte. Ne?
Ja, das hat er ja nicht, nicht allein, nicht exklusiv. Ne? Das hatte man eigentlich, alle, die es mit Holstein halten, hatten ein ähnliches Gefühl und bleiben wir ruhig mal bei dem Positiven, irgendwo das Negative können wir gleich nochmal ergänzend dazuschieben, aber das Positive war eben, wenn ich mich nicht verrechnet habe, waren das 299 Sekunden, die Holstein halbzeitübergreifend für die 3 Tore gebraucht hat, das ist einfach klasse.
Ja.
Sie haben, glaube ich, insgesamt 5, vielleicht 5,5 Chancen im Spiel erarbeitet, 3 Tore, das ist so eine Effektivität, die schon Ligaspitze dann, ansonsten, das ist aber nicht unbedingt das normale Gesicht von Holstein, das wissen wir alle, aber an diesem Nachmittag war es natürlich matchentscheidend und wie du schon gesagt hast, die Tore waren ja auch nett herausgespielt und das 1:1 von Fabian Rehse war dazu auch noch technisch äußerst anspruchsvoll, mit links ins Kreuzeck, kurzes Eck zu über den Keeper hinweg zu schießen und das mit ordentlich Schmackes, das hatte schon was irgendwo, ne, und dann natürlich da die Philipp Sanders Führungstreffer, erstes Tor überhaupt in der zweiten Liga, in seinem 50. Einsatz da im Bundesliga-Unterhaus und dann noch in seiner Geburtsstadt.
Da
kam alles zusammen. Wie auch bei Louis Holtby, Vater geworden im Karfreitag oder Gründonnerstag und dann sein erstes Saisontor und das in seinem 100. Zweitligaspiel, also passte einigermaßen schön, auch was diese Randnotizen anbelangt, die dann aber
das
auch
stimmt.
Manchmal schön. Und Holstein hat einen sehr, sehr guten Zusammenhalt gezeigt, verteidigt, wie sich das gehört, sag ich mal so, als Basic Dann kommen aber gleich noch Einschränkungen, keine Sorge. aber erstmal von der Grundausrichtung her völlig in Ordnung. Und dann war natürlich auch ein taktischer Kniff, den darf man auch nicht unerwähnt lassen. 25, 30 Minuten, glaube ich, waren es ungefähr, nagel mich da nicht fest. Da wurde umgestellt von der Viererkette auf Dreierkette hinten. Vorher Viererkette mit Doppel-Sechs, mit Eras, Patrick Eras und Philipp Sander, und dann umgestellt auf Dreierkette. Patrick Eras mit seinen 1,96 ging dann ins Abwehrzentrum, eskortiert an den Seiten davon Hauke Wahl und Simon Lorenz. Und seine lichte Körpergröße hat sich natürlich dann auch im Laufe des Spiels bemerkbar gemacht. Aber insgesamt war die Arbeit gegen den Ball schon in Ordnung. Ist immer in allen Bereichen natürlich immer Luft nach oben, aber erstmal der Ansatz war schon gut. Und dieser Trainerkniff hat wirklich das Spiel zum Positiven aus Kieler Sicht beeinflusst. Mit einem Philipp Sander, der, muss man auch noch dazu sagen, seinen Trend bestätigt hat, sehr, sehr starkes Spiel von ihm.
Das stimmt. Und auch eine individuelle Entwicklung während des Spiels fand ich bei Timo Becker deutlich zu sehen. Also beim 0-1 völlig indisponiert, irgendwie in der Mitte. Man hatte dann, wir hatten das in der Zeitlupe dann zur Analyse nochmal angeguckt und gefragt, wo ist denn da der Rechtsverteidiger? Wo ist er denn? Und dann in der dritten Kameraeinstellung war es dann nochmal zu sehen, dass er irgendwie, ich glaube, am entgegengesetzten Eck des Fünfers stand, irgendwo in der Mitte zwischen 5-Meter-Raum und 11-Meter-Punkt. Also die Flanke nicht verhindert, einfach nicht da gewesen auf der Position, aber dann im Laufe des Spiels wirklich sich stark entwickelt, dann mit der Vorlage für das Tor von Philipp Sander richtig stark gemacht, durchgegangen bis zur Grundlinie, auch wenn der Rostocker da den, ich weiß gerade nicht, wer es war, den Schumacher, den Zweikampf natürlich nicht richtig annimmt.
Das macht ja nichts.
Aber das nimmt man dann mal mit.
So.
Überlegt, zurückgelegt. Philipp Sander auch ganz überlegt abgeschlossen.
Ja,
auch, muss man auch dazu sagen. Wenn man sich ja auch, das ist vielleicht dann dieser Punkt Kopf ausschalten, der da zum Tragen gekommen ist, weil wenn er sich da überlegt hätte, ich kann hier in meinem 50. Zweitligaspiel das erste Tor in Rostock machen, hätte der Abschluss vielleicht ein bisschen anders ausgesehen.
Richtig.
Aber ganz souverän das Ding reingemacht gegen den herausstürmenden Kolke. Also muss man wirklich sagen. Und Timo Becker, glaube ich, hat es dann ja auch in die 11. Spieltags geschafft, zu Recht. Also da war auch nach der Systemumstellung, die kam ihm dann vielleicht auch ein bisschen entgegen.
Auf jeden Fall. Und bei dem 0-1 da muss er natürlich als Rechtsverteidiger normalerweise die Flanke zumindest versuchen zu verhindern. Jetzt kann man natürlich sagen, vielleicht ist er reingerückt, um ein anderes Loch zu stopfen. Das will ich ihm jetzt mal zugute halten. Da muss natürlich jemand anders diese Position übernehmen. Und das ist dann, da kommen wir dann auch langsam zu den Punkten, die dann nicht so gut waren, trotz aller Leidenschaft. Und es gab unter der Woche diverse Gespräche unter den Spielern, diverse Gespräche zwischen den Trainern in kleinen Gruppen, Einzelgespräche, um genau diese Basics, sich gegenseitig zu helfen und so weiter und so weiter, Zweikämpfe anzunehmen, die ganze Situation anzunehmen, dass das in Rostock jetzt keine Gala-Veranstaltung wird, das war relativ klar. Ja. Und das haben sie zumindest in weiten Teilen umgesetzt. Jetzt kommen wir mal einen Break, dass es nicht zu heimelig wird irgendwo. Also über das 0-1, die Entstehung haben wir gesprochen. Dass dann die 23.000 Zuschauer da ordentlich Wucht entwickeln im Ostseestadion, das war jetzt auch nicht ganz überraschend.
Ja.
Darauf muss man innerlich eingestellt sein. Dass man dann sukzessive in der ersten Halbzeit das Spiel so ein bisschen gedreht hat, mehr Ballbesitz hatte und dann, wie gesagt, innerhalb von kürzester Zeit 3 Tore einen 0-1 Rückstand in eine 3-1 Führung umwandelt, dreht. Danach muss man ein Spiel cleverer gestalten. Jetzt kann man sagen, das 2-3 ging jetzt auf die Kappe vom Keeper, von Robin Himmelmann, der darf das, gut, ich sag mal, mancher Schiedsrichter pfeift dieses Luftduell ab, aber es musste man nicht.
Nee, es ist in meinen Augen auch, es ist kein Foul, er geht nicht richtig hin, er kriegt die Arme nicht richtig hoch. So.
Das ist dann, und das, ich sag mal, Schiss Cayenne, ne? Also dann fällt so ein Tor. Aber ich habe ja gesehen in den Phasen da, bis die zur 3-1 Führung geführt hat, wie ich Rostock vorführen kann, sozusagen.
Ja.
Ne? Und da ist dann das Fußballspielen doch mehr oder weniger ich will nicht sagen eingestellt worden, aber dann nur zu versuchen, den Strafraum zu verteidigen und nur den Vorsprung über den Zielstrich zu retten, das war ein bisschen dünn. Und da war jetzt auch in der Deckung, Zuordnung, Konsequenz im Zweikampfverhalten, das war nicht alles gut, ne? Also ganz bestimmt nicht, ne? Also da muss man auch dazu sagen, gegen einen anderen Gegner hätte sich das möglicherweise rächen können, denn wir müssen uns ehrlich machen und sagen, Rostock war bis dato mit 22 Toren, ne, der doch deutlich harmloseste Angriff der Liga. In 6 Spielen davor hatten die mal gerade 3 Tore geschossen, ne? Also jetzt hat Rostock keine Riesenmöglichkeiten mehr gehabt. Das waren ein paar Schüsse, die geblockt wurden, unter anderem 2 von Patrick Ehrers, die ganz wichtig waren. Das waren ein paar Flanken, die dann in der gefährlichen Zone weggeköpft wurden oder die Situation bereinigt wurde. Also die haben das schon so weit ordentlich gemacht, die Störche. Aber wie gesagt, mehr Coolness beim Rausspielen der Bälle, mehr Ballbesitzphasen zu generieren, das wäre schon sehr wünschenswert.
Also man hat ganz, ganz deutlich gesehen, warum Rostock da unten drin steht.
Ja.
Muss man wirklich sagen. Also sie waren dann auch nach dem 3-1 vielleicht verständlicherweise vorerst ein bisschen konsterniert. Und man hatte dann zwischendurch das Gefühl, wenn Holstein eben Tempo aufgenommen hat und die Präzision in den Aktionen hatte, dann war Rostock auch überfordert.
Ja, genau.
Also das darf man nicht vergessen. Das wäre gegen eine andere Mannschaft, hätte das anders ausgesehen. Definitiv.
Ja, weil der Anschlusstreffer der Rostocker fiel natürlich relativ schnell nach der 3-1-Führung. Das wäre ja auch, wie gesagt, total vermeidbar gewesen. Ich mutmaße jetzt mal, dass die, wenn das Anschlusstor zum 2-3 nicht so zügig fällt irgendwo, dass Holstein das dann auch cleverer zu Ende bringt, das Spiel. Aber war so, wie es ist, und dass dann die Kulisse nochmal richtig aufdreht am Lautstärkeregler irgendwo, das ist auch klar. Und so ist es dann dazu gekommen, dass es am Ende dann doch noch eine Zitterpartie war. Ne?
Ja.
Und daran gilt es natürlich zu arbeiten. Aber nochmal, nehmen wir das jetzt mal wieder an der Seite. Über allem steht der Sieg, 3 Punkte, Klassenerhalt zum Greifen nahe, den endgültigen, wenn nicht das schon jetzt reicht, 37 Punkte kann auch sein.
Ja.
Das war das Wichtigste, und mit den Mitteln, die in einem solchen Spiel erforderlich sind, dass da die Umsetzung noch deutlich Luft nach oben ist, habe ich schon gesagt, ist klar, aber erstmal nehmen wir das mal als goldenen Dreier.
Ja, wir haben es ja auch vorher immer thematisiert, auch wenn da Spiele verloren wurden, dass da natürlich auch nicht alles schlecht war, so war jetzt auch nicht alles gut.
Richtig.
Zwischenzeitlich war es spielerisch wirklich nicht gut, weil man es einfach von Holstein auch anders gewohnt ist, nämlich genau wie diese 5 Minuten, also jetzt auf die Spitze getrieben, aber so ähnlich kann es ja funktionieren. Das heißt, nach wie vor ich würde sagen, es war ein Befreiungsschlag in Sachen Ergebnis, was ja das Wichtigste ist, aber auf der zweiten Ebene jetzt kein kompletter Befreiungsschlag in Sachen Herangehensweise, in Sachen spielerisches Statement, da ist noch deutlich Potenzial, ne, muss man auch dazu sagen, da glaube ich braucht es jetzt aber auch einfach kontinuierlich Erfolgserlebnisse, um das sich wiederzuholen. Ne?
Ja, definitiv, und auch wenn wir jetzt gesagt haben, dass Hansa da den harmlosesten Angriff gestellt hat, da kannst du natürlich auch sagen, mit einer Niederlage in Rostock wäre die Situation für Holstein, hätte nochmal wirklich bedrohlich werden können, und auch das wird in den Köpfen der Spieler dieser Gedanke wird sich da Bahn gebrochen haben, und das sorgt jetzt auch nicht für die totale Coolness, also mit 2 Siegen am Stück vorher, sag ich mal, um 40 Punkten, glaube ich, wäre das eine deutlich lockerere Veranstaltung gewesen.
Dennoch hat man jetzt natürlich den kompletten Überdruck vom Kessel genommen.
Ja.
Jetzt kommt das Heimspiel gegen Nürnberg, was in diese Riege der Spiele gehört, die wichtig sind, weil das eine Mannschaft ist, die hinter Holstein steht, genau wie das mit Rostock der Fall ist.
Und jetzt mit Rostock zusammen den harmlosesten Angriff der Liga mitbringt.
Genau. Das
23 Tore.
Nächste Woche wieder anders, wir wissen das nach Spielen gegen Holstein. Da ändert sich immer einiges. Genau wie sich Tabellenletzte auf einmal nicht mehr Tabellenletzte.
Ja, das ist so.
Das gehört dazu. Mhm. Holstein, der große Wandler in dem Fall.
Ja.
Aber genau, jetzt Heimsieg oder halt nicht verlieren, und dann ist es wirklich bei all den Mannschaften, das ist das, was ich meinte mit dem Blick auf die Tabelle, als Achter stehen da einfach mal geschmeidig nochmal 7 Mannschaften, die nicht auf den Abstiegsplätzen sind, dahinter, und ja, die nehmen sich auch gegenseitig die Punkte
so
weg.
Ist es.
Ne? Das heißt, das sieht im Moment wirklich ganz gut aus. Da kann man jetzt dann etwas befreiter wieder aufspielen. Hat natürlich aber auch so ein bisschen wahrscheinlich den Druck des Heimspiels, hat Sportchef Uwe Stöver auch gesagt. Man möchte jetzt den eigenen Fans natürlich auch was zeigen. Ne? Also der Anspruch ist schon da, im Heimspiel da überzeugender aufzutreten, als das zuletzt der Fall war in den Heimspielen davor. Also es wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel werden am Sonnabend.
Ja, Holstein gegen Nürnberg ist ein, ich sag mal so, ist einfach ein Duell unter Traditionsvereinen, hat immer seinen Reiz und für die Nürnberger ist die Situation natürlich ein bisschen eine andere. Ne? Die haben 5 Punkte, wollen wir mal eben schauen. Sie haben 5 Punkte Vorsprung auf Platz 16 und 7, glaube ich, auf Platz 17. Das ist natürlich im ersten Moment jetzt auch nicht so wenig. Nee, Quatsch, 5 Punkte auf Rostock und 3 Punkte nur auf Jahn Regensburg auf 16. Also das ist schon eine etwas haarigere Veranstaltung, die mit denen die Franken hierher kommen und im Gepäck haben. Und die Töne, die man aus Nürnberg hört, sind auch genau die es eigentlich immer zu hören gibt, wenn Mannschaften sich in einer schwierigen Lage befinden. Wir schaffen das und das 1:1 jetzt zu Hause gegen den KSC am vergangenen Wochenende, das war schon der erste Schritt in die richtige Richtung, auch wenn das Ausgleichstor per Elfmeter erst in der, 80. 85. Minute gefallen ist. Aber man darf auch da den Blick nicht ganz verstellen irgendwo. Die Nürnberger waren gegen den KSC in allen statistischen Details vorne. Ne? Torschüsse, Ballbesitz, Zweikampf, Laufstrecke, also alles, was nach Relevanz klingt, waren sie vorne, nur das mit dem Tore schießen, das klappt nicht so gut. Ne? Mhm. Das wäre ja dann schön, wenn das dann am Samstag mal so bleiben würde. Ne?
Ja, das stimmt. Vor allen Dingen Nürnberg, muss man sagen, mit ja nochmal einer ganz anderen Zielsetzung in die Saison gegangen als Holstein. Ne?
Ja,
also die wollten oben mitspielen. Dieter Hecking als Sportvorstand, der da das fränkische Orchester wieder Richtung Bundesliga orchestrieren sollte, was ja überhaupt nicht funktioniert hat, was dann dazu geführt hat, dass er jetzt dann mittlerweile vom Sportgeschäftsführer zum Trainer wieder zurückgegangen ist.
Ja, zwei Kollegen, originäre Trainerkollegen, mussten ja schon den Hut nehmen in Nürnberg in dieser Saison. Und jetzt sitzt der Altmeister mit seinen 58 Lenzen wieder selber auf der Bank. Ne? Und das führt natürlich zu einer ganz speziellen Situation am Sonnabend. Denn auf der Kieler Bank als Assistenzcoach sitzt bekanntlich Dirk Bremser. Und das ist, wenn man das aufs sportliche Leben übertragen soll, der Ex-Lebenspartner von Dieter Hecking.
Ja.
Fast 20 Jahre haben die zusammen, sind die im Profifußball durch die Lande getingelt mit Erfahrungen wie in der Champions League, wie DFB-Pokalsieg und so weiter, Europacup, Bundesliga, zweite Liga, alles war dabei. Und jetzt ist es das erste Duell zwischen den, das sind wirklich dicke Freunde, ne? Das erste Duell, wo sie wirklich auf gegenüberliegenden Trainerbänken sitzen, sonst als Sportvorstand. Gab es ja schon 3 Spiele zwischen Holstein und Nürnberg, aber jetzt wirklich mehr oder weniger am Seitenrand vis-à-vis, aber in getrennten Farben irgendwo. Das hat schon was ganz Besonderes, das hat Dirk Bremser auch gesagt, das ist schon eine ganz, ganz spezielle Konstellation für ihn. Ne?
Unter anderem ja auch in Lübeck zusammengearbeitet.
Da ging es ja im Grunde los.
Beim HSV, also auch viel Nordcouleur dabei.
Ja. Und der Co-Trainer, wenn ich das mal einwerfen darf, der Co-Trainer vom 1. FC Nürnberg, Christian Fjell, der war Spieler von unter Dieter Hecking und Dirk Bremser bei Alemannia Aachen. Also 5 Verschleifungen irgendwo und das macht die Sache natürlich extrem emotional. Aber völlig klar, das muss man natürlich ausblenden an so einem Nachmittag. Dafür geht es für beide Seiten noch um zu viel.
Christian Fjell, einer der Pokalhelden, glaube ich, gegen Bayern damals.
Das kann gut sein.
Das
weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht mehr ganz genau.
Ich glaube schon.
War auch mal Trainer in Dresden jedenfalls und so weiter. Haben wir doch mal gesehen beim Hotel. Kannst du dich erinnern?
Ja, ich erinnere mich, in Dresden. Elbflorenz, ja. Oh ja, die, ah, das ist eine Anekdote, die erzählen wir vielleicht dann.
Wenn, lieber
wenn,
nicht.
Lieber nicht oder wenn Dynamo den Aufstieg nochmal schafft und ja, wir genau. über Dresden reden, dann genau. können wir da vielleicht nochmal einen Schlenker machen. Also ihr müsst ab sofort einfach immer zuhören, weil irgendwann werden sie es vielleicht erzählen.
Ja, ja, ein, zwei Anekdoten gab es schon.
Ja, ganz genau. Aber wir schweifen ab schon wieder. Ja, ja. Nee, genau. Also, der Club kommt nach Kiel. Hacking, Bremser, wir werden mal sehen, wie die sich vor dem Spiel begrüßen werden und wenn es dann mal heikel wird auf dem Platz, vielleicht ja auch auf den Trainerbänken gegenseitig mal.
Verbalischer Mütze sind genau. ja zwischen Trainern genau. grundsätzlich nie ausgeschlossen, nee. Eigentlich eher die Regel. Und also der Plan ist, so hat Dirk Bremser mir erzählt, nicht der Plan, also im Flachs, ne, der dass man vielleicht eine dritte Bank in die Mitte stellt, wo ja. die beiden dann drauf sitzen und nebeneinander, dann brauchen sie nicht über die Distanz anzuschreien, dann können sie es direkt klären.
Da kommt mir dieses Video in den Sinn, um da jetzt tatsächlich auch nochmal abzuschweifen, was zu Ostern immer gern verschickt wird von diesen Funny Dubbings damals von RAN Bundesliga, wo Uli Hoeneß und Andi Brehme sich so anpöbeln. Hoeneß ja. als Bayern-Manager und Andi Brehme als Kaiserslautern-Trainer. Und Hoeneß geht zur Kaiserslauterer Bank und schreit ihn an und da wurden doch so schöne Synchronisationen drunter gelegt, unter anderem mit Frohe Ostern und so weiter.
Ja, das, ja, genau.
Habe ich auch schon wieder vielfach bei WhatsApp bekommen über Ostern. Immer wieder gut. Genau, so könnte man es machen. Ja. Mit einer Bank in der Mitte. Holstein hat ja so Bierbänke, also das würde ja. passen. Man könnte man sich auch ein bisschen aus dem Weg gehen, so zur Seite ja,
oder
rutschen.
Oder Gartenstühle, wenn, ne?
Oder Gartenstühle, so wie ja. früher ja. in der Bundesliga.
Ja, das wär hätte schlecht. Auch was.
So Retro-Zeiten, nochmal die alten Trainingsanzüge rauskramen.
Mit Ballonseide.
So sieht's aus. In schönen grünen Pastelltönen oder ja. so. Herrlich.
Ja, ja. Oder? Ja, aber im Ernst, das ist natürlich klar, dass auf beiden Seiten da, was ich schon gesagt habe, da wird natürlich die wirklich intensive und dicke Freundschaft für mindestens 90 Minuten ausgeblendet. Und danach kann man sich dann, auch wenn man vielleicht ungehalten ist über das eine oder andere, dann vergehen vielleicht nochmal 30 Minuten, dann wird das wieder alles so sein wie früher. Und muss auch, weil erfahrungsgemäß in den bisherigen Duellen musste der Verlierer der Duelle zwischen Hacking und Bremser ein smartes und nettes Abendessen ausgeben. Jetzt den Worten von Dirk Bremser folgend, sind die Details für diese Veranstaltung am Sonntag, die Folgen dieser Veranstaltung am Sonntag noch nicht besprochen. Es gibt aber eine stille Vereinbarung, so wurde mir versichert, dass der Verlierer erneut zur Kasse gebeten wird. Also deshalb ein Sieg auch aus diesem Grund für Holstein natürlich im Interesse unseres Assistenzcoaches ja. Von elementarer Bedeutung.
Alle
die Tabelle
Bremser.
Kommt dann noch dazu.
Das ist dann in dem Fall zweitrangig.
Ja, wobei 40 Punkte würden ja. natürlich dann auch angemessen sein für diese besondere Konstellation. Und dann gibt es noch eine Konstellation, die auch dazu anregen könnte, sich besonders ins Zeug zu legen, denn Capitano Hauke Wahl feiert am Sonnabend vor großer Kulisse dann sicherlich seinen 29. Geburtstag. Und was will man denn mehr als drei Punkte und dann hinterher Happy Birthday von den Rängen zu singen? Oder vielleicht vorher schon, das weiß ich nicht genau. Also es gibt genügend Gründe, abseits der Tabelle nochmal ein bisschen mehr Gas zu geben.
Das stimmt, absolut. mittelfristig betrachtet vielleicht auch, um sich nochmal Selbstvertrauen zu holen für das Restprogramm, was dann eher Gegner aus der oberen Tabellenhälfte herbeiführt. Das erste Spiel danach ist Auswärtsspiel in Heidenheim.
Ja.
Da ist es nicht hinderlich, wenn man mit gewissem Selbstvertrauen anreist.
Genau so ist es.
Wie St. Pauli zum Beispiel jetzt.
Ja, ja und völlig überraschend, die Himmelsstürmer, 10. Sieg in Folge, glaube ich, war es für St. Pauli. Und was sagt ihr, die vorher dann teilweise wirklich sehr, sehr schön anzuguckenden Angriffsfußball geboten haben mit Offensivpower und so weiter. Und was erzählen die Spieler nach dem Spiel? Achtung, Spoiler-Alarm. Das ist total geil zu verteidigen. Bitteschön, da fragt man sich natürlich, was ist denn die Basic dieses Spiels? Ne? Und da haben wir schon so oft drüber gesprochen. Aber wenn man dann auch wieder gestern, haben wir vorhin schon drüber kurz angerissen, wenn man gestern Abend in der Champions League Manchester City gegen Bayern München geguckt hat, ne? Na, natürlich Haaland vorne, das ist eine Macht, Grealish und so weiter, du kannst ja De Bruyne, das Entscheidende ist aber das Rückzugsverhalten und das Defensivverhalten, um mit einer Begeisterung und um sich abzufeiern, wenn man den Lauf noch zurückgemacht hat und die Grätsche noch ausgepackt hat in wichtigen Momenten. Das ist die Basis ja. für den Erfolg.
Ja.
Zauberkünstler hast du dann immer vorne, aber die können das nur schaffen, vorne für Furore zu sorgen, wenn sie wissen, dass hinten, und da haben die natürlich auch mit Rodri, Manchester City, einen Monster drin, der ist, also den finde ich ja derartig gut, nicht nur, weil er so ein tolles Tor geschossen hat, da zum 1-0 gegen Bayern, sondern weil der einfach, das ist einfach eine Monstermacht, wie der da aufräumt und wie der organisiert und wo der überall ist auf dem Spielfeld, sensationell.
Absolut. Stones fand ich auch beeindruckend. Ja. Das ist natürlich oberstes Regal, muss man dazu sagen.
Na klar, trotzdem, aber daran kann man sich ja mal orientieren.
Ja, auch dann Grundlagen auf einem höheren Niveau vielleicht ausgeführt, aber es ist die gleiche Grundlage, wie sie auch in der zweiten Liga gilt.
Genau.
Nämlich eben dieses leidenschaftliche Verteidigen, die Läufe machen, sich gegenseitig helfen. Also wie man sieht, wie Stones, ich glaube in der 85. Minute Leroy Sané nach hinten abläuft
und Wahnsinn.
Den Körper reinstellt, selbst noch einen abkriegt, weil er den Körpereinsatz so hart nimmt, aber völlig fair mit einem, erstens mit Leidenschaft und Passion, zweitens mit einem Urvertrauen in die eigene Defensivstärke und das eigene körperliche Vermögen, da kann man sich gerne zumindest ein Stückchen abgucken, wie sowas funktionieren kann.
Dann natürlich, ohne dass wir jetzt zu sehr in Richtung Champions League gucken, das dauert ja noch ein bisschen, bis Holstein da ist oder so, aber
2045.
Genau. International, so genau. Aber wie man dann mit dieser defensiven Stabilität und dieser defensiven Macht hinten von allen Spielern, nicht nur von der letzten Kette oder sowas, logischerweise, wie man dann Reißbrettfußball den Ball wie am Reißbrett zirkulieren lässt mit One-Touch-Flügelwechsel über 50 Meter, fußgenau, also das ist schon toll.
Ja.
Also das ist einfach ja, toll.
Das war definitiv toll anzusehen. Ja. Also das auch auf dem nassen Rasen und mit Wind, muss man auch dazu sagen, und dann aber auch auf engstem Raum mit super härten, harten Kurzpässen teilweise, die aber trotzdem an den Füßen kleben. Das ist natürlich dann der Unterschied zur zweiten Liga, das muss man ganz klar sagen. Trotzdem war super, super anzuschauen. Und wenn Holstein ein Fünkchen dieser Leidenschaft zumindest auf den Platz bringt am Sonnabend, dann glaube ich, kann man schon zufrieden sein.
Und noch was kann man daraus nehmen, gerade weil du es ansprichst, auffällig ist dann nicht nur bei Holstein, sondern auch bei diversen anderen Mannschaften, gerade in der zweiten Liga, dass der Ansatz der Kombination und der Aufbau, die Positionierung der Spieler gut ist, dann kommt ein Pass. Und dann wird eigentlich ohne große Bedrängnis, der erste Ballkontakt ist häufig ganz schlecht. Das heißt, der Ball springt 50 Zentimeter vom Fuß weg oder 30. Und dann kommt irgend so ein Verteidiger angerauscht und ficht dazwischen. Das ist wirklich, das glaube ich, sollte sich jeder nochmal hinter die Ohren schreiben, der Profis irgendwie. Der erste Kontakt, der Ball muss am Fuß kleben oder ich spiele ihn, bin so gut, ich spiele ihn direkt weiter. Aber das ist dann häufig so, dass ein Spieler den Ball annimmt und beim Annehmen schon guckt, wo ist der nächste frei oder sowas. Mhm. Ne? Das ist ja im Grundsatz auch nichts Falsches. Aber dabei unterlaufen so viele kleine Stockfehler, die jetzt kein großes technisches, die keine große technische Schwäche verraten. Das ist einfach schon ein Gedanke zu viel und das muss vielleicht auch manchmal so ein bisschen geordnet werden. Ich traue jedem Spieler zu, dass er wohl so einen Ball vernünftig annehmen kann und weiterleiten kann. Aber da ist manchmal zwischen Praxis und Theorie noch ein bisschen klafft, ein bisschen große Lücke. Nur mal so.
Nur mal so.
Ja.
Nur mal so.
Hinter
die Ohren schreiben. Opa schreibt den Trainingsplan für die kommende Woche.
Ja.
Schon öfter versucht.
Können sonst bei mir in den Garten kommen. Er ist nicht so groß.
Das ist auf kleinem Raum.
Ja, genau. Können wir auf kleinem Feld unter Bedrängnis üben.
Kronshagener Tiki-Taka. Also
genau.
Das ist die Ansage für Sonnabend.
Ja, und da wird es noch erschwert, weil da auch noch ein paar so ein Plattenweg verlegt ist. Also es ist nicht nur Rasen, sondern auch Platte. Aber das ist der Anspruch.
Genau, Überforderung im Training, um das dann umzusetzen auf dem Platz im Holsteinstadion. So sieht's aus.
Und danach trinken wir schönes Bier zusammen.
Ob das so förderlich ist für die Physis. Ja, isotonisch, ne?
Genau.
Ja, definitiv.
Alkoholfrei, selbstverständlich.
Ja, selbstverständlich. Jemand, der es aber definitiv kann, ist Finn Bartels, der wieder zurück ist. Können wir auch nochmal kurz erwähnen. Erfreuliches Comeback nach Bruch des großen Cs. Erstmals im Kader gestanden in Rostock, auch eingewechselt worden. Wieder eine Option für vorne. Das ist auch für ihn natürlich nochmal schön, dass er seine Karriere auf dem Platz ganz offensichtlich beenden kann, der im Sommer aufhört. Genau, Fridtjonsson war zurück in der Startelf, ja. hat sich reingeschmissen, muss man sagen, fiel aber vor allen Dingen in der ersten Halbzeit dann eher mit Fouls auf, weil er immer ein bisschen spät und ein bisschen doll und so und war dann nicht so richtig effektiv, aber auch ein, zwei Bälle dann doch gut nach hinten wieder abgelegt, also da ist auch auf jeden Fall,
auf jeden Fall war ein Störenfried, ne?
Genau.
Also und da sage ich mal, da die Leistung, die will ich jetzt nicht besonders kritisieren, obwohl er keine Szene hatte, die für einen Stürmer jetzt eher typisch ist, sprich ein Torschuss oder ein Kopfball aufs Tor oder ein Steckpass oder sonstiges, aber gegen die Brecher da von Rostock hinten drin, das ist jetzt als alleinige Spitze über eine gewisse Zeit lang, das ist kein Zuckerschlecken gewesen, nee. Ne? Ganz sicher nicht.
Und das ist genau wie Vrieth zum Beispiel, als der reinkam, ja auch schön abgeschirmt.
Der hat ja richtig genervt.
Das war wieder aus seinen besten Tagen, wie wir hier auch schon öfter gesagt haben, ne? Das als Gegenspieler hast du echt keinen Bock drauf.
Beine mit Ecken und Kanten irgendwo wie gesagt, manchmal habe ich den Eindruck, als wenn er selbst nicht so genau weiß, was er in dem Moment macht, ist aber nichts Schlimmes und eher was Gutes und der Gegner weiß es auch nicht und irgendwann hackt er dazwischen und so hat er diverse Freistöße gezogen, wo Holstein wieder zur Ruhe phasen kann, durchschnaufen konnte und so weiter. Der hat seine Aufgabe wirklich als Joker, Sturmjoker gut erfüllt, das muss man sagen.
Also in dem Dreiklang sozusagen da offensiv Optionen auf jeden Fall reichlich für Sonnabend.
Ich glaube nicht, dass Finn Bartels eine Option für die Startelf ist. Nee, das kann ich mir noch nicht vorstellen.
Aber als Joker wieder dann irgendwie nochmal reinschmeißen zu können, überhaupt ihn in der Hinterhand zu haben.
Und da kommen ja noch ein paar Spiele, wo er wieder in die Startelf kommen kann. Ne? Genau. Heidenheim, Darmstadt und so weiter als nächste Gegner dann nach Nürnberg. Ja. Das sind dann ja schon anspruchsvolle Aufgaben. Da kann man seine Fähigkeiten sicherlich gut gebrauchen.
Ja, definitiv. Dann dürfte am Sonnabend auch ein weiterer Storch wieder dabei sein, bei dem der Storch ebenfalls zu Besuch war, wie bei Luis Holtby, nämlich Marco Comenda, auch Vater geworden an dieser Stelle. Auch nochmal herzlichen Glückwunsch, deswegen gefehlt am Sonntag in Rostock. Ist auch da, also da ist ein bisschen Entspannung an der Personalfront, muss man sagen. Und es scheint so ein bisschen, als stünde Holstein in den Startlöchern wieder so eine Art Flow zu finden vielleicht.
Das wäre toll. Wie gesagt, die 40-Punkte-Marke lockt ja mit wildem Gebrüll. Wäre ja zu erreichen mit einem neuerlichen Dreier. Und dann wären, glaube ich, auch allerletzte theoretische Zweifel beseitigt. Und das ist eigentlich so eine schöne Zielvorgabe mit all den Randgeschichten, die wir erwähnt haben.
Ja.
Das wäre schon cool und ich glaube auch, das wird Zusatzmotivation an allen Fronten loslegen.
Alles wie gemalt für den Sonnabend. Wetter soll gut sein.
Ja.
Kann man schön nochmal ins Stadion Bier und eine Wurst holen beim Fußball gucken.
Mhm.
Personell sieht es gut aus. Gegen Nürnberg zu Hause sieht es generell für Holstein eigentlich ganz gut aus. Ich glaube 4 Spiele, 7 Punkte.
Ja, ein Spiel liegt mir da ganz böse in Erinnerung. Das war allerdings ein bisschen dumm, irgendwie ein bisschen blöd, irgendwie April 2018 1-3.
Ja.
Das hat dann leider den direkten Bundesliga-Aufstieg versaut, diese Niederlage damals. Nürnberg ist dann in die erste Liga marschiert. Wer weiß, wofür es gut ist. Alles, was danach, nach dem Abstieg der Nürnberger, da passiert ist, mit Relegation in der letzten Sekunde in Ingolstadt den Abstieg in die dritte Liga vermieden und jetzt wieder in der Malaise irgendwo. Also manchmal ist vielleicht so ein Aufstieg auch gar nicht so förderlich. In Nürnberg ist noch eine andere Tradition. Da ist das eigentlich das Selbstverständnis, dass man in der ersten Liga spielt. Aber hier in Kiel wäre dann, glaube ich, eine überbordende Erwartungshaltung geschürt worden, die wirklich bei den real existierenden Rahmenbedingungen kaum zu erfüllen gewesen wäre. Also nehmen wir mal den Nürnbergern diesen 3-1-Sieg vom April 2018 nicht so übel irgendwo. Schon alles in Ordnung.
So sieht's aus. Wir gucken nach vorne.
Ja.
Erstmal die 3 Tage bis Sonnabend. Wir sind für euch natürlich live dabei, wenn ihr mögt, Live-Ticker vom Spiel, 13 Uhr Anstoß am Sonnabend, Spielbericht, Statistik, Einzelkritik mit der Gelegenheit für euch selbst Noten zu vergeben für die Störche, der Nachspielzeitkommentar nach dem Spiel, das komplette Paket und nächsten Mittwoch dann natürlich auch wir wieder. Und dann gucken wir mal, ob wir die nächste Folge unter das Motto Klassenerhalt stellen können.
40 Punkte, Juri.
40 Punkte. Holstein 40 Points.
Genau.
So sieht's aus. Das ist unsere Erwartungshaltung. Die geben wir jetzt mit auf den Weg.
Ja.
In diesem Sinne, vielen Dank, Opa.
Ja, sehr gern.
Ihr da draußen, bleibt gesund. Macht es euch schön. Ein schönes, hoffentlich sonniges Fußballwochenende mit Holstein-Stadion-Besuch. Und dann bis nächste Woche.
Okay, ciao, ciao.
Tschüss.